NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
6. Mai 1932. Der Geburtstag des Publizisten und Journalisten Johannes Groß.
Ich bin insofern vielleicht nicht typisch, als ich mich ungern an einen Strand lege, weil dann doch die Langeweile über einen kommt. Das bloße Verbranntwerden macht mir keine besondere Freude. Ich bin auch kein sehr sportlicher Typ. Ob ich bleiche Haut habe oder braune Haut, ändert an meinem unzureichenden Aussehen sowieso nichts.
Johannes Groß, der Ruhelose. Am liebsten verfasste er Aphorismen wegen ihrer Kürze, ihrer Provokanz, ihrer Vieldeutigkeit. Etwa 3.500 dieser Gedankensplitter hat er veröffentlicht.
In Deutschland ist es wichtiger, Verständnis zu haben als Verstand. Das Selbstbewusstsein der Deutschen ist dadurch charakterisiert, dass es ihnen an Selbstbewusstsein fehlt. Wer kein Selbstbewusstsein hat, kann keine Politik betreiben. Ich kenne Leute, die außer Trauerarbeit noch nie einen Handschlag getan haben, aber davon können sie gut leben.
Und ich nehme mir auch gerne einen Notizzettel, etwa in Form eines kleinen Diktiergerätes mit, um frische Eindrücke sammeln zu können, die ich auch immer brauche. Solange ich für das FAZ-Magazin alle 14 Tage etwas schreiben muss, bin ich darauf angewiesen, mir tatsächlich Dinge zu merken, um sie mit Sicherheit dann zu Papier bringen zu können.
Er war von kleinem Wuchs, keine 1,60 Meter groß. Und manche führten die immer leicht schaustellerisch dargebotene Würde seines Auftretens darauf zurück.
Joachim Fest, langjähriger Feuilletonchef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Die Auffassung war verbreitet, dass seine gesamte Lebensleistung in den Kompensationsbedürfnissen des Kleingeratenen begründet sei.
Die rechte Hand seitlich in den Mantel geschoben, so posierte Johannes Groß 1995 auf einem Autorenfoto. Eine typische Napoleon-Geste. Mokierte er sich mit ihr über seine Kritiker? Oder war auch Selbstironie im Spiel? In jedem Fall, der Journalist und Publizist tat alles, um ungreifbar zu bleiben. Die Etiketten, die man ihm verpasste, ließ Johannes Groß an sich abperlen.
Irgendwann kam dann jemand aus der Spesenkontrolle rauf. Man musste immer angeben, nicht Gespräch mit so und so. Und kam der rauf und sagte, ja, von Groß, was machen wir denn? Gucken Sie sich das mal an. Ja? Anlass. Und da stand Selbstgespräch.
Gerd Schulte-Hillen, langjähriger Vorstandschef des Verlagshauses Gruner und Jahr, für das auch Johannes Groß arbeitete.
Ich habe das gesehen, habe mich kaputt gelacht, habe gesagt, das war sicherlich nötig. Aber allein für so einen Einfall, meine ich, muss man umsonst essen dürfen.
Johannes Groß, Kaufmannssohn, geboren heute vor 80 Jahren am 6. Mai 1932 in Neunkhausen im Westerwald. Eine dramatische Vita, schrieb er einmal, habe er nicht vorzuweisen. Einzige Besonderheit, Johann Heinrich Jung Stilling, Schriftsteller und Zeitgenosse Goethes, gehörte zu seinen Vorfahren. Vielleicht deshalb die spitze Feder, die Johannes Groß schon früh auszeichnete. Nach dem ersten juristischen Staatsexamen heuerte er 1959 bei der Deutschen Zeitung an, als politischer Korrespondent. Bereits 3 Jahre später übernahm er die Leitung der politischen Abteilung beim Deutschlandfunk.
Johannes Groß war eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit. Der war ein erstklassiger Journalist, hatte auch ein wahnsinnig gutes Gespür, sprach eine und schrieb auch eine ungeheuer gute Sprache, das muss man sagen, sehr treffend, und hatte den Mut, seine Meinung immer zu sagen. Er war eigenständig und das hat mir eigentlich immer ungeheuer imponiert.
Markenzeichen heiße Eisen. Johannes Groß liebte das öffentliche Streitgespräch. Je provokanter das Thema, desto besser. So beteiligte er sich 1965 an einer Diskussion im Westdeutschen Rundfunk über die Frage, ist der Bundestag überflüssig?
Dem Bundestag ist zweifellos zuzusprechen, dass er als Repräsentation der organisierten Interessen einiges in das Gesetzgebungsverfahren einbringt und technisch die Sache ja in der Tat abwickelt. Was aber die parlamentarische Hauptfunktion angeht, nämlich die, Ort der öffentlichen Meinung zu sein, wo das souveräne Volk durch seine Vertreter die öffentlichen Angelegenheiten kritisch deliberiert und sich, um mit Rousseau zu reden, eine Volonté générale bildet, ist unser Bundestag ein völliger Versager.
Auf dem Podium setzte sich Johannes Groß bewusst als Bildungsbürger in Szene. Sein Hauptvorwurf an die Politiker der jungen Bundesrepublik: Statt im Parlament zu debattieren, warben sie lieber in den Massenmedien um neue Wähler. Trotz CDU-Nähe, sie zeigte sich zum Beispiel in seiner Beratertätigkeit für Bundeskanzler Ludwig Erhard, zielte die harsche Kritik von Johannes Groß aber auf alle Parteien.
Im Laufe der Jahre hat sich auch in den sogenannten bürgerlichen Parteien eine regelrechte Parteikarriere hergestellt, welche die natürliche Tendenz hat, das zuverlässige Mittelmaß, den bequemen und lenksamen Abgeordneten zu bevorzugen. Die Bildung ist verdächtig und ungezügeltes Denken unbeliebt.
Ihn als rechts einzuordnen, war lächerlich. Links, auf die Idee kam keiner, ihn links einzuordnen. Er war weder rechts noch links, sondern er war einfach intelligent und innerlich unabhängig.
Frech, witzig und eifrig,
urteilte Karl Schmidt, der umstrittene Staatsrechtler. Johannes Groß kannte ihn aus seinen Marburger Studienjahren, als sie in einem Gesprächszirkel regelmäßig die aktuelle politische Lage diskutierten. Etliche von Karl Schmidts Ideen zum Freund-Feind-Denken und zur fehlenden Strukturierung der immer egalitärer werdenden Gesellschaft geisterten durch die Texte von Johannes Groß, so auch durch sein Buch »Die Deutschen«, mit dem er 1967 für Aufsehen sorgte.
Die Deutschen, die immer das Bedürfnis hatten, beliebt zu sein, wenngleich sie sich selber nicht ausstehen konnten, sind heute geradezu versessen darauf, keinen Feind zu haben.
22 Jahre nach der Kapitulation Hitler-Deutschlands forderte Johannes Groß deshalb wieder mehr Nationalgefühl, mehr selbstbewusste Abgrenzung. Für viele kam diese Forderung wegen des Ausmaßes der deutschen Schuld allerdings zu früh. Ein ums andere Mal stieß Johannes Groß die Verfechter der neuen Political Correctness vor den Kopf. So kommentierte er etwa den berühmten Satz von Theodor W. Adorno, nach Auschwitz könne man keine Gedichte mehr schreiben, mit den Worten:
Die Wahrheit ist die, dass Adorno auch vor Auschwitz kein Gedicht schreiben konnte.
Für die Zeitschrift Bunte war Johannes Groß das klügste Publizistenhirn seit Augstein. Die politische Linke aber machte er sich mit seinen gezielten Seitenhieben zum Feind.
Pazifismus heißt meistens, ich habe nichts, für das sich zu kämpfen lohnt, und mag's nicht leiden, dass anderen anders zumute ist.
Auch die 68er kanzelte Johannes Groß als Möchtegern-Revoluzer ab.
Ich würde als These formulieren, es gibt diese revolutionäre Situation nicht. Im Gegenteil, beruhen gerade die pseudorevolutionären Strömungen der Gegenwart sowohl in der Bundesrepublik wie in den meisten hochentwickelten Industrienationen, insbesondere des Westens, darauf, dass es keine revolutionäre Situation gibt und der Affekt dagegen, dass keine prinzipiellen Veränderungen mehr möglich sind, äußert sich in diesen pseudorevolutionären Ausbrüchen.
Er hat keinen geschont, er ist der Vernunft gefolgt. Der kriegt es nicht fertig, irgendeiner Ideologie zu folgen, sondern der analysierte und hatte dann ein Urteil und das war meistens herzerfrischend.
Nach seinem Wechsel zur Deutschen Welle demonstrierte Johannes Groß, wie wichtig ihm seine politische Unabhängigkeit war. Als man ihm als Chefredakteur 4 Stellvertreter an die Seite stellen wollte, von jeder wichtigen Partei einen, kündigte er. Kurz darauf wagte der Wahlkölner und Vater von 2 Kindern den Sprung ins kalte Wasser. Ohne Fachwissen übernahm er die Chefredaktion des Wirtschaftsmagazins Kapital. Bald war es marktführend, denn Johannes Groß setzte mit seiner vielbeachteten Eröffnungskolumne kritische Signale und trieb seinen Redakteuren das ungelenke ökonomische Seminardeutsch aus. Und auch im Fernsehen bekam der Krawattenmann des Jahres 1980 ein Podium. 7 Jahre lang leitete Johannes Groß die Bonner Runde im ZDF. Doch die Ausrechenbarkeit der Spitzenpolitiker, ihre geschulte, immer gleiche Rhetorik, nervten ihn. Seine Konsequenz:
Schluss damit. Die Politiker sind mir zu dumm.
1983 eine neue Herausforderung. Wegen der gefälschten Hitler-Tagebücher trat die Chefredaktion des Magazins Stern zurück. Peter Schollatour und Johannes Groß sollten das Ruder übernehmen, doch die linke Stern-Redaktion probte den Aufstand gegen ihn. Gerd Schulte-Hillen, damals Vorstandsvorsitzender des Verlagshauses Gruner und Jahr, in dem der Stern erschien.
Ja, er hatte sofort gesehen, was es war, Vorurteil, und hat sich dementsprechend auch geäußert. Ihm geschah Unrecht und er trat dann aus Unternehmensräson zurück. Für ihn war das bitter, ja, auch für mich alles andere als angenehm, ja, aber es war der einzige Ausweg, der noch ging.
Im Gegenzug wurde Johannes Groß in den Vorstand des Verlagshauses berufen.
Ich war der festen Überzeugung, dass ein Verlag so gut ist wie seine Journalisten. Und deshalb sollte man im Vorstand immer mindestens einen, möglichst ein paar mehr haben. Das Zweite ist, und das habe ich ihm mal gesagt, weil allein deine Präsenz das Niveau um 2 Stufen steigert. Deshalb, sowohl in der Redaktion als auch im Vorstand, benehmen sich alle besser. Schreiben besser. Das ist viel wert.
Zum deutschen Literaturbetrieb hatte der erklärte Goethe-Liebhaber, Journalist und Aphoristiker stets ein gespanntes Verhältnis. So spottete Johannes Groß über die Popularität der Schriftsteller Heinrich Böll und Günter Grass mit den Worten:
Die Deutschen, muss man sagen, wollen literarisch das Elend haben, von dem sie selber glauben, dass sie es eigentlich verdient hätten. Trübsinn würzt den Genuss des Wohlstands.
Hochkultur, Eleganz und Finesse suchte Johannes Groß lieber in Frankreich. Zum idealen Ort für den bekennenden Gourmet wurde seine Pariser Wohnung auf der zentral in der Seine gelegenen Île Saint-Louis.
Also oft bleibe ich tatsächlich in Paris, weil es ja eine faszinierende Stadt ist, die beinahe alles bietet. Natürlich macht man von einer Großstadt nicht in dem Umfang Gebrauch, wie man es tun könnte. Es ist sozusagen ein virtuelles Angebot. Man beruhigt sich bei dem Gedanken, du könntest heute Abend innerhalb von Gehweite wählen können zwischen 40 Restaurants, 30 Kinos, 4 Theatern und so weiter. Man geht dann weder ins Theater noch in die Oper. Aber es ist ein unglaublich beruhigendes Gefühl, dass man könnte, wenn man nur wollte.
Auch nach der Wiedervereinigung eckte Johannes Groß an. Mit seiner Forderung nach einem neuen Hauptstadtdenken in einer selbstbewussten Berliner Republik. 1993 sprach er sich vergeblich für einen Bundespräsidenten Joachim Gauck aus. 2 Jahre später fällte Johannes Groß das ernüchternde Urteil.
Generell würde ich sagen, dass sich im deutschen Parlamentarismus im Vergleich zur Zeit vor 30 Jahren gar nichts verbessert hat. Es ist eher schlechter geworden. Ich glaube, dass die Spontaneität der Parlamentsdebatten noch geringer ist, als sie damals war. Dass die Macht der Fraktionsvorstände und das Prinzip, jede Debatte vorab so zu organisieren, dass keinerlei Exzentrizität irgendeine Ausdrucksmöglichkeit findet, so zugenommen hat, dass wir einen fast leblosen Parlamentarismus haben und der Bundestag als großer Ort der öffentlichen Meinung, der in einer Demokratie eigentlich sein sollte, beinahe vollständig ausfällt.
No Sports. Anders als bei Winston Churchill wirkte diese Lebenshaltung beim Weinliebhaber und Raucher Johannes Groß nicht konservierend. 1999 starb der unbequeme, spitzzüngige Kommentator unserer bundesrepublikanischen Befindlichkeiten bereits im Alter von 67 Jahren. In den Augen des Publizisten Joachim Fest, seines langjährigen Freundes und Weggefährten, hat Johannes Groß mit seinem Werk dem Konservatismus in Deutschland eine Zukunftsperspektive gegeben.
Als einem Nonkonformismus, der keiner der unausgesetzt wechselnden Tagesparolen folgt, sondern im Widerstand gegen den korrumpierenden Zeitgeist unverdrossen auf die Unterscheidungsmacht der Vernunft baut, der dem Zweifel stärker vertraut als aller vorgeblichen Gewissheit.
In seiner letzten Notizbuchkolumne für das FAZ-Magazin hatte Johannes Groß geschrieben:
Niemand ist vor seinem Tode glücklich zu preisen. Nach dem Tode auch nicht.
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Formweg an Johannes Groß, der am 6. Mai 1932 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.